Schlag mal bitte auf Sprüche 25. Hat noch nichts mit der Predigt zu tun. Aber, und ihr wisst ja auch, dass ich eigentlich ein ganz, ganz starker Freund davon bin, dass man einen Plan braucht, dass man sich Gedanken machen soll über das, was man zu sagen hat. Aber manchmal gibt es halt so diese Momente, du schlägst die Bibel auf und dann fragst du dich so, warum habe ich denn jetzt gerade genau diesen Spruch gelesen? Und ich dachte irgendwie spannend, genau nach Weihnachten, Sprüche 25, Vers 16 und Vers 17. Findest du Honig, so isst davon nur so viel du bedarfst und dass du nicht zu satt werdest und speist ihn aus. Halte deinen Fuß zurück vom Hause deines Nächsten, er könnte dich satt bekommen und dir Gram werden. Ich habe so ein bisschen reflektiert gerade, so was ich denn so die letzte Woche gemacht habe. Letzten Sonntag war 4. Advent, Familienfest, Kürbissuppe. Gänsebraten mit Knödel und Rotkohl, danach dann Vanilleeis mit heißen Kirschen. Am Montag war Weihnachtsfeier in der Firma. Es gab dann Rinderbrühe, Gänsebraten mit Knödel und Rotkraut, danach Apfelstrudel mit Vanillesoße. Am Dienstag war dann Weihnachtsfeier im Bibelkreis. Es gab Gänsebraten mit Knödel, Rotkohl, es gab Salat, es gab Tiramisu, sehr viel Tiramisu. Kekse, Orangen. Ich habe mir am Mittwoch dann vorgenommen, war mein letzter Arbeitstag, du trinkst heute nur Gemüsesaft. Das geht ja gar nicht. Irgendwie hat mich dann eine Freundin zum Essen eingeladen. Wir haben dann frittierte Auberginen gegessen. Wenigstens war es vegetarisch. Leicht war es trotzdem nicht. Donnerstag war dann der 24. Ne? Donnerstag war der 24. Meine Schwiegereltern waren zu Gast. Wir haben sie bekocht. Am 25. waren wir bei meinen Schwiegereltern. Die haben uns bekocht. Es gab übrigens Entenbraten mit Rotkohl und Klößen. Dann habe ich gestern zu meiner Frau gesagt, komm, wir fahren jetzt mit Helge und Domi über Silvester in Urlaub, komm, wir nehmen noch eine Ente mit. Und sie so. Ne? Findest du Honig, so isst davon nur so viel du bedarfst. Wir waren am Samstag auf der Domäne Dahlem im Kulinarium, also so ein kleines Museum, wo man so darüber reflektieren kann, was man so isst als Bundesdeutscher. Und dann stand da irgendwie so, dass man im Leben als normaler Deutscher so 12 Gänse isst. Und ich dachte so, oh, das habe ich doch jetzt schon. Also entweder muss ich jetzt aufhören, Gänse zu essen, oder ich bin deutlich über Durchschnitt. Ja, also und dann der zweite Vers ist auch noch total super, ne? So darüber redet, so dass man als Gast nicht so aufdringlich sein soll. Ja, gibt's so ein paar Sachen, ist schon immer spannend, ne? Machst du die Bibel auf, du weißt ja eigentlich, warum liest du eigentlich gerade diesen Vers? Aber gut, Weihnachten ist jetzt vorüber, also hört auf mit Gänsen, Enten und Honig. Jetzt werden wir wieder ein bisschen vernünftiger, was unser Essen angeht. Aber zurück zur Predigt, muss er zugeben, ich habe ein bisschen gehadert mit meinem 27. Dezember. Und ein Freund von mir hat gesagt, Sebastian, ist egal, wie verletzlich und egal, wie ehrlich du dich vorne in der Predigt hinstellst, du bist einfach der Charakter, da kommt das immer irgendwie ein bisschen selbstbezogen und selbstmitleidig rüber. Also mache ich euch mal gar nichts vor. Selbstmitleid hatte ich, 27. Dezember, ich fühle mich ja so ein bisschen als Lückenfüller hier heute, ja. Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr hat noch nicht so richtig angefangen. Was macht man eigentlich mit so einem Gottesdienst zwischen den Jahren? Ich meine, auch mein erster, ja. Also ich weiß offensichtlich, diese Bürde haben sehr viele Brüder schon vor mir getragen. Also möchte ich da auch Dankbarkeit und für ihr geben, ne? So wie Dirk es gerade angesprochen hat, dankbar sein. Aber ich muss zugeben, Selbstmitleid ist trotzdem da gewesen. Und viele von uns nutzen diese Zeit, um zurückzuschauen, wie war 2015, oder nach vorn zu schauen, wie soll 2016 für mich werden. Und das finde ich auch total gut und total wichtig. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, so, aber was ich dafür eigentlich brauche und was mir am meisten fehlt in meinem Alltag und wofür ich jetzt eigentlich mehr Zeit habe, ist, mich einfach nochmal mehr mit Jesus auseinanderzusetzen. Also habe ich gedacht, so, dann habe ich jetzt eine Predigt zwischen den Jahren, wo wir uns mal einfach ganz stark auf Jesus konzentrieren können und wo wir das nutzen können dann, was er uns als Vorbild gegeben hat für unseren Rückblick und für das, was wir nach vorne schauen wollen. Und ich möchte auf zwei Aspekte mich nur konzentrieren. Ich meine, ne, wir kennen im Johannes, also die Welt würde nicht reichen, um die Bücher zu füllen, wenn man über Jesus schreiben will. Ich möchte mich auch nur auf zwei Aspekte konzentrieren, damit wir uns nicht zu sehr zerstreuen. Und zwar zum ersten seine Lebensfreude und zum zweiten seine Heiligkeit. Und beginne deswegen mit meinem Punkt 1, Jesu Lebensfreude. Für mich ganz, ganz wichtig, wie, dass ich einen Freund und Herrn habe, der das Leben genießen will. Ich glaube, Jesus hätte auch Entenbraten gegessen. Also ihr müsst euch jetzt nicht die ganze Zeit schlecht über euren Entenbraten fühlen. Ganz ist auch hervorragend. Es waren auch noch mein Bruder, der züchtet ja auch Geflügel und dann kriegst du auch noch von ihm einfach so ganz, ganz hochwertige Enten, Hühner, Gänse, ja, also die waren alle glücklich, die haben immer nur biologischen Weizen gehabt ihr Leben lang, der lässt sich Gebirgskräuter aus den Alpen für seine Enten, Gänse und Hühner holen, damit es denen gut geht. Und mir dann auch. Ja, ich mache Sport, ist in Ordnung. Lebensfreude, Johannes 2. Eine ganz berühmte, bekannte Geschichte. Na? Ich möchte sie mit euch nochmal lesen. Jesus geht auf die Hochzeit zu Kana. Ganz am Anfang seines Wirkens, also seines öffentlichen Wirkens, es steht da so ein paar Tage, nachdem er im Grunde genommen jetzt angefangen hat, wirklich als Wanderprediger in Israel aktiv zu werden. Und was ich natürlich daran so sehr schätze, ist, dass du Jesus ganz menschlich gegenübertreten kannst. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau? Was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Ja, ganz, ganz spannend hier, so die Dynamik, ne, zwischen Jesus und seiner Mutter. Wenn ich das auch schon mal erlebt hätte, ja. Also es ist schon so, Mütter sind dann überall in allen Kulturen sehr ähnlich. Sie wissen ja dann immer, was für uns am allerbesten ist. Ja, Maria hat Jesus hier offensichtlich geholfen, öffentlich aktiv zu werden, ja. Also ganz wertvolle Beziehung. Es standen dort, Vers 6. Es standen dort aber 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie befüllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und zum einen, womit wir hier begegnen, ist, dass du einfach Jesus erlebst als Mensch, der hat eine Mutter, der hat eine Beziehung mit seiner Mutter und da findest du Dynamiken wieder, wo du denkst, so, das habe ich zu Hause auch schon mal erlebt. So ganz menschlich. Der hat wirklich ein ganz normaler Mensch, der aufgewachsen ist in einem kleinen Dorf in Israel, in Galiläa und der jetzt zu einer Hochzeit geht. So, und jetzt müsst ihr euch aber auch nochmal da rein verdenken, was er eigentlich auch noch für ein zusätzliches Statement damit gemacht hat. Wir leben also im ersten Jahrhundert in Israel. Und da gibt es eine ganz, ganz starke Bewegung durch die Pharisäer, durch die Gesetzesgelehrten, immer stärker darauf zu achten, das Gesetz wirklich einzuhalten. Immer mehr sich irgendwie dem Leben zu entfremden und zu versuchen, sich in Regeln und in Gesetzesvorschriften Sicherheit zu suchen. Und nicht umsonst wird er ja dann auch immer wieder von den Pharisäern als Weinsäufer verrufen, der Jesus. Da gibt es halt wirklich so eine Dynamik, wo alle denken, so, wir müssen uns abwenden von dem Leben, wir müssen uns abwenden von der Welt. Und dann kommt da der Messias, der Israel erretten will, und er macht hier ein ganz, ganz anderes Statement. Er geht auf eine Hochzeit, tanzt, trinkt, isst, genießt das Leben, um einfach seine Menschlichkeit zu zeigen und uns aber, glaube ich, auch nochmal ganz klar zu zeigen, wie wichtig das für ihn auch ist und wie wichtig das für uns auch ist, dass er wirklich will, dass wir unser Leben genießen und auch bei all seiner Heiligkeit, die ich total wertvoll finde und über die wir noch reden, wo er wirklich nochmal hervorhebt, ich bin Mensch und ich bin hier in diese Schöpfung von Gott hineingeboren und ich soll diese Schöpfung auch genießen. Ich soll das Leben bejahen, ich soll das annehmen. Und das macht er, obwohl er weiß, was das für ein Rattenschwanz nach sich zieht. Also du kannst dann wirklich durch die Evangelien durchgehen und sagen, wie der wirklich verrufen wurde. Wie kann der heilig sein? Wie kann das ein Prediger sein des Gesetzes, wenn der Wein säuft, wenn der auf eine Hochzeit geht? Aber nein, er lehrt uns wirklich, er bringt uns wirklich Gott ganz, ganz anders dar, als wir immer wieder auch in meinem Hinterkopf haben. Und ich muss das zugeben. Ich muss zugeben, dass wenn ich an Glauben denke oder wenn ich daran denke, wie ich als guter Christ bin, dann bedeutet das, hat das ganz viel mit Askese zu tun. Und das ist in unserer Kultur drin, ne? Du musst dich enthalten, das ist auch gut. Selbstdisziplin, das ist alles eine geistliche Tugend. Aber ich finde ganz, ganz wertvoll, wenn du dich mit Jesus auseinandersetzt, setz dich damit auseinander, er hat das Leben genossen. Und er hat das nicht nur genossen, er hat das auch dafür gesorgt, dass die Leute um ihn herum das Leben genießen können. Und er ist uns damit ein Vorbild gewesen, hat ganz normale menschliche Beziehungen gehabt. Du kannst dich ihm auf eine ganz menschliche Art und Weise ernähren, kannst mit ihm tanzen, kannst mit ihm auch mal ein Glas Wein trinken und das Leben wirklich genießen. Und deswegen, vielleicht für 2015 hast du das Leben genossen, was waren die Sachen, die du wirklich genossen hast? Was möchtest du in 2016 erleben, wo du wirklich das Leben bejahst, wo du das Leben zusammen mit Jesus genießen willst? Wer ist dein Freund? Und ich genieße das total, wenn ich mit Helge irgendwo hingehen kann und wir einfach das Leben genießen können. Das sind ganz, ganz wichtige Zeiten, die ich habe in meiner Freundschaft mit Helge. Ganz, ganz wertvolle Zeiten, wenn ich mit meiner Frau irgendwo in Urlaub fahre und wir das Leben einfach nur genießen können. Und das ist, was Jesus auch mit dir machen will. Und das ist auch, was er dir anbietet und wozu er Ja sagen will. Also, für mich ganz wichtiger Punkt, die Lebensfreude von Jesus sehen, auch annehmen, an dich ranlassen. Wir so als Deutsche fühlen uns ja immer ganz, ganz schlecht, ganz schnell, wenn wir irgendwie mal das Leben genießen. Leider keine Italiener. Und Alessandro ist gerade in Italien, von dem wir viel lernen können, was Lebensfreude anbelangt. Also ein Glück, dass wir eine internationale Gemeinde sind. Hervorragend. Ja, aber auch von Massoud, ne? Also die Gastfreundschaft aus Persien. Kann ich nur sagen, Daumen hoch. Also lasst uns das an uns heran und öffnet eure Herzen. Genießt euer Leben. Komme ich zu meinem zweiten Punkt. Jesu Heiligkeit. Offenbarung 5. Und das ist natürlich, also wo ich mich sehr, sehr leicht und sehr schnell an Jesus rankommen kann, wenn er das Leben genießt und wenn er menschlich ist und ich mich damit identifizieren kann, ist das Thema Heiligkeit und Heiligung sehr viel abstrakter. Ist halt nicht mein Naturell. Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch, aufzutun seine Siegel. Du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron. Und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 4000 mal 1000. Und die sprachen mit großer Stimme. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Offenbarung 5 ist ein Kapitel, wo Johannes beschreibt, wie außergewöhnlich Jesus ist. Und sie suchen und wird dann darüber beschrieben, dass sie die Menschheit retten wollen und dass sie das Buch des Lebens öffnen wollen und keiner kann das Buch des Lebens öffnen. Keiner ist würdig. Und weißt du, wenn du diesen Graben manchmal spürst zwischen dir und Jesus, das ist so. Er ist anders. Keiner ist würdig, als nur das Lamm, das geschlachtet wurde. Und es fällt uns dann so schwer, das zu begreifen, wer er ist und diese, diese Ehre und diese Majestät und diese Stärke und diese Heiligkeit. Und ich habe einmal beschrieben, ich war im Sommer zum ersten Mal in Rom mit meiner Frau, und dann waren wir im Petersdom, wo ich wirklich in diesen Dom reingegangen bin und einfach nur erstaunt und überwältigt war von dem, was möglich ist, wenn Menschen wirklich zusammenarbeiten. Und es ist einfach so, diese Sehnsucht der Menschen schon damals im 16. Jahrhundert wirklich auszudrücken, was hier steht, wie groß Jesus ist. Dass sie wirklich auch mit einer Vision, dass Michelangelo da mit einer Vision hingeht und versteht, dieser Jesus, das kann ich eigentlich nicht in Worte fassen. Das können wir eigentlich auch nicht in Bauwerke fassen. Und wir versuchen mal so mit menschlichem Stückwert dem so ein bisschen entgegenzukommen. Und das wirklich, also für mich hat er es wirklich eingefangen, hat er wirklich mir geholfen zu verstehen, wie heilig Jesus ist, wie besonders er ist, wie wertvoll er ist, dass er den Weg gegangen ist ans Kreuz, dass er sich hat schlachten lassen für mich, für alle Völker, für jeden Menschen. Und dass diese Sehnsucht nach Heiligkeit, dass sie tatsächlich nur in Jesus erfüllt ist, dass ich das halt nicht habe und dass ich ihn brauche, dass er mich ins Buch des Lebens hineinholt, dass ich ihn brauche, dass er den Weg ans Kreuz für mich geht. Und dass ich das mit meinen Taten oder mit meinen Gedanken mir auch nicht erarbeiten kann. Sondern dass ich wirklich, das Einzige, was ich machen kann, ist das, was die Ältesten dann hier tun. Einfach niederfallen und anbeten und sagen, danke, würdig bist du, du bist das Lamm. Würdig bist du, heilig bist du. Und ich fand das total beeindruckend, dann da zu sein. Und es hat mir geistlich auch total gut getan. Es hat mir gut getan, weil ich mit Jesus und mit seiner Größe und mit seiner Energie und mit seiner Würde in Kontakt gekommen bin. So, und dann haben wir natürlich ein ganz großes Problem, das dann mit in deinen Alltag mit reinzunehmen. Und ich habe so wirklich gemerkt, wie das dann so nachgehallt hat, und so die ersten 3-4 Wochen nach meinem Urlaub waren wirklich, also war eine total tolle Zeit, weil ich mich Jesus sehr nahe gefühlt habe und wirklich gemerkt habe, es ist wirklich was Besonderes, was ich hier habe als Christ in meinem Leben. Ich habe wirklich einen ganz, ganz besonderen Freund. Ich habe hier eine ganz besondere Beziehung. Und dann kommt halt der Alltag. Nach und nach kommt er wieder rein. Es ist total fast lustig oder fast traurig. Das ist genauso. War eine total besondere Zeit für Miri und mich. Ne? Wir waren dann zu zweit in Italien, in der Toskana, haben das Leben genossen. Ne? Gutes Essen, guten Wein. Nicht nur an Weihnachten, auch mal im Sommerurlaub in der Toskana. Und die Italiener, die wissen einfach was. Ja, unglaublich. Gut, wir können so dankbar sein, dass wir Alessandro haben. Lasst euch von ihm zum Essen einladen und von Monika, ja? Und dann nimmst du das auch so mit. Dann kommst du so aus dem Urlaub, kommst du zurück nach Berlin. Und war wirklich noch, also diese Zeit der Verbundenheit, diese Zeit der Romantik, die Zeit der Zweisamkeit, diese Zeit der Qualität, die haben wir wirklich noch mitgenommen. Und dann wir waren so in der letzten Juliwoche, die ersten 3 Tage im August waren wir im Urlaub, so im August ging es dann noch so, und dann im September habe ich dann so angefangen, da kamen dann so sehr viele Geschäftsreisen, wo ich dann so durch die halbe Welt musste und wir uns eigentlich nur noch so, ich glaube, 3 oder 4 Tage im September wirklich gesehen haben, wo wir miteinander reden konnten. So, und dann hast du halt, das passiert mir mit meiner Frau, das passiert mir dann mit Jesus, dann bin ich in so einem Alltag drin und dann ist dieses ganze Gefühl des Besonderen, das Gefühl des Heiligen, dieses Erhabene ist weg. So, dann kommt erstmal Spannung. Und Miri redet ja sofort mit mir, ne? Mit Miri kriege ich das viel, viel schneller mit als mit Jesus. Wir sind uns gar nicht mehr nah. So, ja, haben wir auch viel zu tun, ne? Und du kommst dann in diese ganzen Probleme rein. Auf der anderen Seite, was ich aber gemerkt habe direkt danach, du kannst das aber eigentlich haben. Ne? Also der August war eigentlich, finde ich sagen, eine sehr, sehr gute Zeit, wo wirklich so diese Spannung, dieser besondere Kitzel, dass man sich also ganz leicht miteinander so eine Verbindung aufbaut, das hatten wir ja dann im August. Und ich möchte das Ganze jetzt mal zurückmünzen für uns alle auf Jesus. Ich glaube, dass wir das haben können. Ich glaube, dass wir in Berührung kommen können mit Jesu Heiligkeit. Und ich glaube, dass er uns immer wieder auch Angebote macht, wirklich mit ihm in Berührung zu kommen, wo wirklich dein Herz bewegt ist. Wo die einzige natürliche Reaktion in mir drin ist, auf die Knie niederzugehen und anzubeten. Ich habe diese Momente. Und Jesus schenkt mir diese Momente und ich genieße diese Momente. Und ich kann davon häufig was mit in meinen Alltag nehmen. Aber ich merke auch, dass das immer wieder verflacht. Dass das ganz schnell weg ist. Dass dann Probleme Kinder und Arbeit, das diese ganze geistliche Energie wieder raussaugen und aufsaugen. Aber jetzt so zwischen den Jahren und gerade nicht als Lückenfüller, sondern wirklich so als Zentrum auch in deiner Beziehung mit Gott, setz dich damit auseinander. Versuch dich da reinzudenken. Versuch dir nochmal vorzustellen, wer Jesus ist. Zum einen ganz, ganz menschlich, der dir begegnet in deinem Alltag, der mit dir deinen Alltag leben will mit all seinen Herausforderungen. Auf der anderen Seite ganz, ganz würdig, ganz, ganz heilig, voller Ehre, voller Energie, der dich einfach auch herausheben will wieder aus diesem Alltag, der dir wieder zeigen will, du bist ausgesondert, ne? So wie das hier steht. Du bist würdig, du hast das Buch aufzutun, seine Siegel, denn du bist geschlachtet, hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen, Sprachen, Völker, Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Also, dass du wirklich herausgekauft bist. Er hat alles aufgegeben, um für dich zu bezahlen. Wir wissen, ne, wir haben sehr viele Weihnachtsgeschenke gekauft in den letzten Wochen. Wir wissen, das Konzept von Bezahlen, das verstehen wir. Und das ist, was Jesus gemacht hat für dich. Das größte Geschenk. Ewiges Leben. Aber du bist jetzt schon Priester. König. Herausgerissen aus dieser Welt. Und ich möchte mal deswegen zum Abschluss mit euch Lukas 11 lesen, weil ich glaube, das sind ja zwei Sachen, die sind euch ja total bewusst. Die Schwierigkeit ist, wie kriege ich das in mein Leben wirklich rein? Wie schaffe ich das dann immer mal wieder in diese Begegnung zu kommen? Lukas 11, Vers 9. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ist das eigentlich möglich gewesen, dass diese Beziehung mit Jesus mal so intensiv überhaupt geworden ist? Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Ich bin halt irgendwann in meinem Leben auf meine Knie gegangen und habe ihn gebeten. Ich habe ihn gebeten, sich mir zu zeigen. Ich bin hingegangen, ich war Atheist, war 1999, hatte einen relativ intensiven, schwierigen Verkehrsunfall, bei dem körperlich nichts passiert ist. So mit 100, 110 aus der Kurve geflogen. Ja, es war Januar, es war leicht angefrorenes Laub. Das Auto hat sich dann um den Baum gewickelt. Auch war ein gutes deutsches Auto, ne? Abgase waren vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber die Fahrgastzelle hat allen Schaden abgewehrt. Und ich habe dann auf einmal realisiert, meine Güte, dein Leben kann jeden Moment zu Ende sein. Was machst du hier eigentlich? Und dann habe ich angefangen zu beten. Und ich kann mich daran erinnern, ne? Ja, du Atheist, ich habe mit Helge zusammen gewohnt, diesem Heiden, ja. Und noch einem anderen Freund aus Neubrandenburg. Es war mir richtig peinlich, dass ich anfange zu beten, also habe ich mich eingeschlossen in meinem Zimmer. Ob ich bloß nicht gestört werde, dass mich hier bloß keiner überrascht bei dieser peinlichen, intimen, sentimentalen Reaktion. Ich habe drei Kerzen angezündet, das habe ich ja so in Filmen gesehen. Ne? Wenn man betet, dann macht man ja Kerzen an. Ich habe wirklich religiös gar keine Vorbildung gehabt. Außer Geschichtsunterricht, katholische Kirche im Mittelalter. Also es war wirklich so. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und ich kann mich noch wie heute, also wäre es gestern daran erinnern, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und das Gefühl hatte, ich bin nicht allein. Das Gefühl hatte, es gibt mehr als nur diese drei Dimensionen, die ich anfassen und sehen kann. Die Welt ist nicht nur Materie. Da gibt es etwas Höheres. Es gibt irgendetwas, mit dem ich in Verbindung treten kann, was alles um mich herum verbindet. Und dann denkst du, das ist ja, oh Gott, hast du zu viel getrunken? Ist irgendwie noch Restdrogen im Blut? Also, kannst du dir jetzt alles einbilden? Und dann lebst du genauso weiter wie vorher? Oder du gibst dem Ganzen mal eine Chance. Du lässt dich mal drauf ein. Und dann habe ich angefangen zu reden. In einen leeren Raum. Habe ich angefangen zu reden. Jesus, wenn du das bist, ich möchte dich kennenlernen. Wenn du das bist, ich möchte wirklich herausfinden, wer du bist. Und er hat mein Gebet beantwortet. Ein paar Wochen später spricht mich halt jemand auf der Straße an, möchtest du mal die Bibel lesen? Ich so, und dann kommen sie so zu erinnern, ich habe das mal in einem Gebet versprochen, dass ich die Bibel lesen will und dass ich Jesus kennenlernen will. Und dann konnte ich jetzt so eigentlich, ich wollte dann in dem Moment nicht lügen, also sage ich ja. Und dann eine Woche später habe ich mich mit Marco Hoffmann getroffen, haben uns hingesetzt im Café Hardenberg an der Hardenbergstraße und haben darüber geredet und darüber gelesen, was es bedeutet, Gott kennenzulernen. Aber ich weiß, was notwendig war, ich habe mich hingesetzt und ich habe ihn gebeten. So wie er mir das versprochen hat in Lukas 9, 11, Vers 9, bittet und euch wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Und die Schwierigkeit, die du jetzt hast, jetzt, wo du schon so viel gehört hast, so viel gesehen hast, dass dein, keine Ahnung, 27. Weihnachten als Christ vielleicht schon ist, dich wieder in diesen Punkt zu begeben und wirklich ehrlich zuzugeben, ja, ich brauche dich. Ja, ich brauche dich auch nochmal von Neuem. Ich muss dich neu kennenlernen. Ich will dich suchen. Ich habe so das Gefühl, ich habe gar keine Zeit mehr dafür, Jesus zu suchen. Damals war ich Student. Meine Güte, ich hatte nur an 4 von 5 Tagen in der Woche Vorlesung. Mein Leben war so einfach. So, und dann jetzt mich darauf einzulassen, dass ich diesen heiligen Moment wieder treffe. Aber das Interessante ist, er verspricht dir, wenn du ihn bittest, er wird es dir geben. Und dann wird es diese Momente geben, da kann ich mich noch dran erinnern, bin ich dann raus aus meiner Wohnung, irgendwann mitten in der Nacht an den Kanal und das Einzige, was ich noch konnte, ist dann irgendwie so Vollmond, irgendwelche Leute, und ich damals mit meinem langen Ledermantel, mit meinen langen Haaren, müssen auch gedacht haben, naja, Christ ist der nicht, das sieht eher aus, als würde der gleich ein paar Tiere opfern. Also eine jüdische Tradition, oder? Ist auch gar nicht so schlimm. Na jedenfalls, aber weil kann ich mich dran erinnern, da bin ich dann einfach hin. Ich musste beten. Und das ist, woran ich dich erinnern will, wie heilig und wie wunderbar unser Jesus ist, der dir ganz menschlich mit dir das Leben genießen will. Und alles, was du in den letzten Tagen genossen hast, das ist, was Jesus will. Er will das mit dir, auch wenn du nicht so viel Honig essen sollst, dass es dir dann aus den Ohren kommt, ne? Maßvoll das Leben genießen. Und das will er von ganzem Herzen. Und er ist würdig. Er ist heilig. Majestätisch. Und er kann dein Herz bewegen. Er will dein Herz bewegen. Und ich will dich daran erinnern. Bitte und dir wird gegeben. Suche und du wirst finden. Und es ist keine Zeit zum Lückenfüllen, die du jetzt gerade hast, weil du vielleicht nicht zur Arbeit musst, sondern weil du Urlaub hast. Und selbst wenn du zur Arbeit musst, ist alles irgendwie gerade so ruhig. Meine Tochter kam am 25. oder was, am 24. raus auf die Straße und meinte so, oh, ist alles so schön ruhig hier in Berlin an Weihnachten. Nutz diese Ruhe. Nutz diese Zeit und tret mit ihm in Verbindung. Lern ihn neu kennen, lern ihn tiefer kennen. Und guten Rutsch. Bis dann.